In dem Buch Der Sieg des Kapitals haben Sie ja besonders die historischen Wurzeln des Kapitalismus analysiert. Und historisch heißt ja, es ist ein geschichtliches Phänomen. Und als geschichtliches Phänomen wäre jetzt die Schlussfolgerung, er ist damit also auch prinzipiell vergänglich. Ist das so?
Sie haben ja zwei Fragen in einer gestellt. Das erste ist vielleicht, um ganz deutlich zu sagen, der Kapitalismus ist eine historische Erscheinungsform. Er hat ungefähr 1760 angefangen in England, in dem Moment, als Textilfabrikanten auf die Idee kamen, Webstühle und Spinnmaschinen zu mechanisieren. Also man hat nicht mehr die Arbeitskraft benutzt, sondern man hat dann eben Maschinen eingesetzt, die erst von Wasserkraft und dann von Dampfkraft befeuert wurden. Das ist der Beginn des Kapitalismus. Und wie jede historische Phase wird auch der Kapitalismus zu Ende gehen. Denn das Problem vom Kapitalismus ist, dass ermöglicht wurde durch den Einsatz von fossilen Energien, also ohne Kohle, das muss man so deutlich sagen, hätte es den Kapitalismus niemals gegeben. Denn ist ja klar, Wachstum, das ist Kapitalismus, bedeutet, dass man Technik einsetzt. Denn Wachstum pro Kopf kann es ja nur geben, wenn Arbeitnehmer Technik einsetzen, sodass sie immer mehr herstellen können. Aber diese Technik, befeuert von fossiler Energie, hat den Nachteil, den wir alle kennen, nämlich dass das CO2 in der Atmosphäre ständig zunimmt, dass die Welt sich erwärmt. Und das kann auf diese Weise auf gar keinen Fall weitergehen. Das heißt, man muss den Verbrauch von fossiler Energie reduzieren, und zwar auf null. Es gibt aber keine alternative Energie bisher, die in Sicht wäre, die genauso billig ist, genauso verfügbar ist wie fossile Energie. Und das bedeutet automatisch, dass der Kapitalismus zu Ende gehen wird.
Aber wie ist das mit den neuen Voraussetzungen in den digitalen Medien? Das sind virtuelle Medien, also die Medien schaffen keine Produkte in dem Sinn, aber sie schaffen vielleicht eine andere geistige Voraussetzung. Und wie ist das, wenn man jetzt diese fossilen Brennstoffe durch alternative Energien ersetzt? Ist das dann noch Kapitalismus oder ist das dann wirklich schon eine andere Wirtschaftsform?
Ja, das Internet wirkt erstmal sehr dematerialisiert. Man hat das Gefühl, dass man irgendwie in den virtuellen Weiten surft. Aber das ist eine Täuschung, nicht? Das Internet verbraucht sehr viel Energie und auch sehr viele Rohstoffe. Das fängt ja schon damit an, dass jeder von uns einen Computer braucht. Dann läuft das alles über Server. Man braucht Satelliten. Das Ganze ist ständig durch Strom getrieben. Und man schätzt eben, dass das Internet schon jetzt ungefähr für 9% der CO2-Emissionen direkt und indirekt verantwortlich ist. Und das ist erst der Anfang. Also es gibt, das ist die Tragik, praktisch nichts, was der Mensch macht, was irgendwie dematerial wäre, sondern tatsächlich ist es so, dass wir ständig Rohstoffe und Energie verbrauchen. Und das wird sich auch durch das Internet nicht ändern. Es ist natürlich die Hoffnung, dass man ja irgendwie grünes Wachstum produzieren könnte, also dass man diese Energie umstellt auf erneuerbare Energien. Dazu muss man aber erstmal klar kriegen, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass die einzige erneuerbare Energie, die es überhaupt gibt, wäre Ökostrom. Das heißt, man müsste in einer Welt, wo man kein CO2 mehr emittiert, alle Branchen, und zwar alles, auf Ökostrom umstellen. Also den gesamten Verkehr, auch Flugzeuge, ja auch die Lastwagen, die gesamten Häuser, also die Heizung, alles komplett müsste über Strom laufen und die gesamte Industrie. So, und wenn man sich das mal vorstellt, dann ist ganz klar, dass die Ökoenergie, die wir haben und die wir potenziell ausbauen könnten, nicht reichen wird. Also muss auch klar sein, keiner muss künftig hungern. Nicht? Die Ökoenergie wird reichen, um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber sie reicht nicht, um einen wachsenden Kapitalismus zu befeuern. Und das liegt auch daran, ob so erstaunlich das klingen mag, dass Ökoenergie teuer ist. Und nicht einfach verfügbar. Also man würde natürlich erstmal denken, wieso, die Sonne scheint doch die ganze Zeit. Da gibt es ja auch immer so Rechnungen, wie viel Energie die Sonne pro Tag auf die Erde bombt durch ihre Sonnenstrahlen. Da reicht ein Tag Sonnenenergie dicke aus, um den gesamten Energiebedarf der Menschheit in einem Jahr zu befriedigen. Aber trotzdem ist es eben leider nicht einfach, obwohl so viel Energie von der Sonne kommt, diese Energie zu ernten. Sowohl die Solartechnik wie auch die Windenergie sind sehr aufwendig, viel aufwendiger, und das ist das Problem, als fossile Energie, die man einfach nur mal kurz aus dem Erdboden pumpt in Form von Öl oder Kohle. Das bedeutet, weil eben Ökoenergie technisch so aufwendig ist und damit so teuer und damit so knapp, dass diese Ökoenergie das Wachstum des Kapitalismus eben nicht unterfüttern kann. Nicht? Sie kann uns alle irgendwie wärmen, sodass wir nicht frieren und nicht hungern müssen. Aber den Kapitalismus kann man damit eben nicht befeuern. Und deswegen muss man perspektivisch aus diesem System aussteigen.
Wo müsste man ansetzen, um den Menschen das klarzumachen? Ihr müsst erstmal eure Bedürfnisse erneuern, ehe ihr die Energien erneuern könnt.
Ich glaube, das Problem ist jetzt nicht, dass die Leute noch nicht begriffen hätten, dass das Klimaproblem wirklich dramatisch ist. Also es gibt keinen Mangel an Wissen. Eigentlich in Deutschland weiß jeder, dass das potenziell gefährlich ist. Das zeigt ja auch die Bewegung Fridays for Future, dass das selbst schon Kinder verstanden haben. Es gab die Europawahl 2019, wo doch 50% der Bevölkerung tendenziell gesagt haben, das Umweltthema sei das Wichtigste überhaupt. Es gab zwischendurch Höhenflüge der Grünen Partei. Also es fehlt nicht an Wissen, sondern das Problem taucht an einer Stelle auf, wo man es gar nicht vermutet. Nämlich, wie kommt man eigentlich dahin in eine Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch das verbraucht, was man recyceln kann? Im Augenblick haben wir das Problem, dass wir hier den dynamisch wachsenden Kapitalismus haben, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein. Und dann hat man als Ziel die ökologische Kreislaufwirtschaft. Und das Einzige, was fehlt, das ist aber nicht trivial, ist die Brücke. Also wie kommt man jetzt von einem dynamisch wachsenden Kapitalismus in eine stationäre Kreislaufwirtschaft? Und das hat, so erstaunlich das ist, bisher niemand modelliert. Das wäre eine Aufgabe für die Ökonomen und die machen das nicht. So, und das ist eben so, als wüsste man, dass man gegen die Wand fährt und keiner erforscht den Bremsweg. Das klingt ja jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, ja, was müsste man denn da modellieren oder sich überlegen? Und deswegen mal ganz konkret. Also wenn man sich so eine ökologische Kreislaufwirtschaft vorstellt, wie gesagt, da würde niemand hungern. Aber trotzdem, wenn man sich die mal vorstellt, dann ist zum Beispiel klar, dass man da keine privaten Autos braucht. Jetzt arbeiten aber in Deutschland direkt und indirekt 1,75 Millionen Leute in der Automobilindustrie. Also wäre ja die Frage, was sollen die dann machen? Und man kann jetzt nicht einfach sagen, wisst ihr was, das ist uns egal, es gibt jetzt dann in 20 Jahren die ökologische Kreislaufwirtschaft. Sondern diese Leute haben ja alle Kinder, Häuser gebaut, wollen für die Rente sparen. Das heißt, die brauchen Einkommen. Und wenn man jetzt sagt, die Automobilindustrie muss abgewickelt werden, dann muss man erklären, wie 1,75 Millionen Leute Einkommen haben sollen. So, und wenn man das sich näher überlegt, wie so eine Kreislaufwirtschaft aussehen würde, dann würden auch noch sehr viele andere Berufe komplett entfallen. Das kann ich jetzt nicht alles hier erläutern, aber zum Beispiel Banken wären weitgehend überflüssig. Versicherungen auch. Flughäfen auch, weil Flüge sind ja wahnsinnig schädlich. Reisebüros bräuchte man nicht mehr, Werbung bräuchte man nicht mehr, PR bräuchte man nicht mehr. Unternehmensberatung könnte man weitgehend streichen. Steuerberater wären auch nicht mehr richtig wichtig. Diese ganzen großen Firmen, die jetzt Wirtschaftsprüfer sind, könnte man alle abwickeln. Das heißt, da sind Millionen von Arbeitsplätzen bedroht und überflüssig, die jetzt, das ist der Witz, oft zu den Arbeitsplätzen gehören, die besonders gut bezahlt sind. Das musste man alles modellieren, nicht? Und das tut aber keiner und deswegen bewegt sich auch nicht.
Ja. Könnte man da vielleicht auch sagen, dass die Corona-Krise einen Anstoß geben könnte, um umzudenken, weil ja jetzt Berufe, die sehr schlecht bezahlt sind im Allgemeinen, die also auch keinen hohen Anerkennungswert genießen, also Leute, die an der Kasse sitzen im Supermarkt, Krankenhelfer, Sozialbetreuer, dass man sagt, eigentlich wäre das für so eine Kreislaufwirtschaft wesentliche Berufe, die ein höheres Ansehen bräuchten, die besser entlohnt werden sollten. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, gut, die geht in eine bisschen andere Richtung, aber ich schließe sie schon mal an. Sie hatten in Ihrem Buch nochmal darauf hingewiesen, und das fand ich sehr interessant, dass also Geld und Kapital wirklich zweierlei sind. Und ich glaube, das ist uns im Alltag gar nicht so bewusst. Man sagt ja immer, der Kapitalismus ist die Macht des Geldes, aber es liegen ja zwei völlig verschiedene Konstrukte drunter. Und wenn man jetzt die Wirtschaft wieder mehr auf das Geld konzentrieren würde und nicht auf das Kapital, könnte man da vielleicht schon auch einen ideellen Ansatz finden, um von diesem Ansatz auszugehen und Wirtschaft, Wirtschaftskreisläufe neu zu denken?
Ja, also zunächst mal zu Corona. Was richtig ist, ist, dass sich in der Corona-Krise ironischerweise zeigt, dass die systemrelevanten Berufe eben nicht die Investmentbanker sind oder die Leute, die bei den Wirtschaftsberatungsfirmen besonders viel Geld verdienen, sondern die systemrelevanten Berufe sind die, die besonders schlecht bezahlt werden, also Kassiererinnen, Krankenhausschwestern, Altenpflegerinnen und so weiter. Und es ist auch richtig, dass die mehr Geld bekommen. Jetzt muss man allerdings sehen, dass das nicht der Einstieg in den Umstieg ist, sondern wenn Menschen mehr verdienen, dann geben sie auch mehr aus. Das ist auch ihr gutes Recht. Aber wenn die Nachfrage steigt, weil die Löhne steigen, bedeutet das automatisch Wachstum. Also es ist gerade nicht der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft, sondern ganz im Gegenteil, wenn man jetzt die schlecht bezahlten Berufe aufwerten würde, was dringend nötig ist, aus sozialen Gründen und weil es gerecht wäre, dann hat man aber mehr Wachstum als vorher, nicht weniger. Also das ist ja genau das Problem an dem dynamischen Kapitalismus, dass er oft anders dann reagiert, als man das so gemeinhin denkt. Trotzdem bin ich unbedingt dafür, nicht, dass da ein Missverständnis aufkommt, dass Krankenschwestern und Altenpflegerinnen besser bezahlt werden. So, und überhaupt ist die Corona-Krise eigentlich das Gegenteil von einem Einstieg in eine Ökowirtschaft. Sondern was jetzt passiert ist, das ist auch alternativlos, also ich will das überhaupt nicht kritisieren. Aber was jetzt passiert ist, dass man das bestehende Wirtschaftssystem stabilisiert. Es bekommt ja wirklich jede Firma, egal ob sie jetzt ökologisch ist oder nicht, jetzt Rettungsgelder, um erstmal alle über diese Krise hinwegzubringen, egal was sie gerade machen. Die Automobilindustrie bekommt genauso Rettungsmilliarden wie beispielsweise die Luftfahrtunternehmen, obwohl alles extrem ökologisch schädlich ist. Und hinterher, das ist der entscheidende Punkt, erhofft man auf Wachstum. Also die enormen Schulden, die man jetzt aufnimmt, um das System zu stabilisieren, kann man nur zurückzahlen oder kann man nur in den Wirtschaftskreislauf integrieren und verdauen, wenn man hinterher Wachstum hat. So, das heißt, die Corona-Krise ist das Beispiel dafür, wie man mit Staatsintervention das bestehende kapitalistische System rettet und stabilisiert. Wenn wir aber umsteigen in eine ökologische Wirtschaft, müsste man ja genau diese ganzen Strukturen eigentlich auflösen. Das Einzige, was die Corona-Krise zeigt, was man auf Dauer sich merken kann und was wichtig ist, ist, dass der Staat tatsächlich ein sehr starker Akteur ist, eigentlich der einzige Akteur, der überhaupt in der Lage ist, Gesellschaft zu gestalten und umzubauen.
Es ist verblüffend, dass der Staat sich so stark zeigt. Man hat ihn eigentlich immer viel schwächer eingeschätzt, zumal man ja auch weiß, dass viele Lobbyisten unterwegs sind, die schon den Staat im Sinne der Wirtschaft beeinflussen. Und von daher ist das eigentlich ein ganz positives Zeichen.
In der Krisenzeit ist die Bereitschaft zur Veränderung bei null, nicht? Weil man ja den Krieg überlebt. Also insofern braucht man, das ist auch irgendwie so ein bisschen paradox, braucht man eine florierende Wirtschaft, um aus dem Kapitalismus auszusteigen. Aber eine florierende Wirtschaft bedeutet, dass man Wachstum hat, ne? Also es wird schwierig.
Naja, ich denke schon, dass gerade jetzt die Zeit, wo viele zu Hause sind, viele in Kurzarbeit, viele mehr Zeit haben, weil Fahrwege wegfallen, weil Bürokram wegfällt und, dass man sich ja jetzt auch gefährdet wähnt, also dass man da auch nochmal ganz anders drüber nachdenkt, aus einem ganz anderen Notwendigkeit heraus, dass da schon also genügend Platz ist, um zumindest erstmal gedanklich Innovationen anzuschieben oder zu überlegen.
Naja, also dass die Klimakrise weitergeht und jetzt nicht pausiert, nur weil es Corona gibt, sieht man ja daran, dass jetzt im April schon wieder kein Regen gefallen ist, nicht? Also im letzten Monat hat es ja nur 5% der normalen Menge geregnet, ein Ende ist nicht in Sicht. Das heißt, wir laufen schon wieder in eine Dürre rein, die dadurch zustande kommt, dass es den Klimawandel gibt. Und die Probleme werden sich ja verschärfen. Das ist auch genau der Punkt. Man kann jetzt einfach nicht mehr ignorieren, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann und dass man da Lösungen braucht.
Ich wollte nochmal auf den Unterschied zwischen Geld und Kapital zurückkommen.
Ja, genau. Das ist ganz häufig so im Alltag, dass Geld und Kapital synonym verwendet werden. Also ein sehr beliebtes Beispiel ist, wenn man zur Sparkasse geht und Geld auf sein Konto einzahlt und mit seinem Bankberater spricht, dann wird alles Mögliche erzählt, was man da jetzt machen würde. Dann würde man eben Kapital anlegen, Kapital umschichten, Kapital investieren, sonst was da treiben. Aber das ist alles Unsinn. Also das, was auf dem Sparkonto liegt, ist Geld und kein Kapital. Kapital im Kapitalismus ist tatsächlich der technische Fortschritt und das sind mit die Maschinen und der Einsatz von Energie. Also wenn man sich mal fragt, ja, wie kommt denn Wohlstand in die Welt, dann ist es ja nicht das Geld, sondern der Wohlstand in der Welt ist das, was man kaufen kann, weil es produziert wurde. Man misst ja letztlich auch, wenn man das Bruttoinlandsprodukt oder die Wirtschaftsleistung pro Jahr misst, dann misst man nicht das Geld, sondern was man misst ist, wie viele Waren und Dienstleistungen sind eigentlich produziert worden. Und Wachstum ist, wenn man pro Jahr dann mehr Waren und Dienstleistungen herstellt. Und wirklich interessant ist nur das Wachstum pro Kopf. Wenn jetzt plötzlich die Bevölkerung wächst und man hat aber gar nicht mehr produziert, das ist ja der Fall in vielen Entwicklungsländern, dann wird man faktisch ärmer pro Kopf. Interessant ist also, ob man pro Kopf reicher wird. Und da geht es immer um die produzierten Waren und Dienstleistungen und produziert wird eben mit Maschinen und mit dem Einsatz von Energie. Und das ist nur möglich, wenn in die Technik investiert wird. Also der Kern des Kapitalismus, könnte man sagen, sind Investitionen in die Technik und ist der Einsatz von Energie. Und das ist das Kapital. Das Geld hingegen ist etwas, was es schon immer gab, solange die Menschen sesshaft sind. Und das heißt, es gibt Geld seit ungefähr 10.000 Jahren. Definitiv, dass es Geld gibt, wissen wir für die letzten 5.000 Jahre, weil man Schuldscheine aus Mesopotamien gefunden hat. Also Mesopotamien lag da, wo heute der Irak ist. Und schon damals hatten die Menschen, das ist auch erstaunlich, das moderne Geld. Also genau das Geld, das wir auch haben, nämlich Geld, das aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo man Kredite vergibt. Und das sagt aber auch viel über das Geld, nicht? Es entsteht aus dem Nichts, aber es ist eben auch nichts. Nicht? Das Entscheidende ist eben nicht das Geld, das macht nicht reich, sondern entscheidend sind eben Maschinen, die Waren und Dienstleistungen herstellen können.
Geld hat ja, wenn man sich so die Entwicklungsgeschichte anschaut, ja schon ein gehöriges Potenzial, etwas zu verschleiern. Weil Geld ist ja eigentlich erstmal nur ein Äquivalent, also für zwei Sachen, die in dem Moment getauscht werden oder potenziell bereitgehalten werden, um später zu tauschen. Aber das heißt, Geld ist dann doch letztendlich wieder verglichen mit dem Kapital eine relativ klare Sache. Und das Kapital ist ja was anderes. Das Kapital muss ja wachsen, was das Geld von sich aus, glaube ich, nicht muss. Also der Einzelne möchte mehr haben, aber das Geld an sich wächst ja erstmal nicht, oder?
Ja, das Verhältnis zwischen Geld und Kapital hat sich natürlich durch den Kapitalismus geändert. Wie gesagt, die Menschen hatten schon immer Geld, auch schon vor 10.000 Jahren. Aber solange man in einer stagnierenden Agrarwirtschaft lebt, das war ja sozusagen der Normalfall in der Weltgeschichte, immer gab es nur Stagnation pro Kopf, es gab kein Wachstum. Die Menschen um 1800 in Deutschland waren genauso reich, man müsste aber eigentlich sagen genauso arm, wie die Römer 2000 Jahre vorher. Also es hatte sich eigentlich nichts bewegt. In so einer Welt, wo man Geld hat, und auch da gab es ja schon Kredite, ist es ja klar, dass wenn ich Zinsen kassieren will, und es gibt aber überhaupt kein Wachstum, dann bedeuten diese Zinsen also faktisch Raub und Armut. Also man muss dann ja die Zinsen aus der bestehenden Substanz zahlen und das geht nicht lange. Und dann gab es natürlich immer solche Erfindungen wie Erlassjahre, die gibt es schon in der Bibel, weil die Leute innerhalb kürzester Zeit, wenn sie Schulden hatten und Zinsen zahlen sollten, in die Armut und in die Schuldknechtschaft geraten sind. Und das alles hat sich aber dann im Kapitalismus komplett geändert. Der Kapitalismus ist ja ein System, das Wachstum erzeugt. Und in dem Moment, wo es Wachstum gibt, kann man auch Zinsen zahlen, nämlich aus dem Wachstum heraus, ohne dass irgendjemand verarmt. Und man muss verstehen, dass nur wenn es Kredite gibt, kann es Wachstum geben. Weil das Wachstum selber ist zwar ein unheimlich materieller Prozess, also wie gesagt, es geht ja darum, Maschinen zu kaufen und diese Maschinen produzieren dann das Wachstum durch den Einsatz von Energie, aber man muss ja diese Maschine irgendwie vorfinanzieren. Die ist ja nicht in der Welt und das muss ja irgendjemand herstellen. Und diese Arbeiter, die dann die Maschine herstellen, die muss man ja bezahlen. Aber man hatte ja noch überhaupt gar keine Einnahmen als Fabrikant. Das heißt, man muss Kredite aufnehmen, um Maschinen herzustellen, mit denen man dann die Waren produziert, die man hinterher mit Gewinn wieder verkauft. Das heißt, man kann ganz klar sehen, einfach nur durch letztlich reine Buchhaltung auf volkswirtschaftlicher Ebene, dass Wachstum immer erfordert, dass erstmal ein Kredit fließt. Das ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, durch einen Kredit entsteht neues Geld. Aber mit diesem neuen Geld stehen dann hinterher ja auch neue Waren gegenüber, wenn man das in eine Maschine investiert, dieses Geld. Und dann hat man auch keine Inflation, sondern man hat mehr Geld und mehr Waren und alles ist schön. Ganz gefährlich wird es, und das ist ja das, was Sie angesprochen haben, wenn man dieses Geld, das man neu schöpft durch Kredite, nicht in die Realwirtschaft investiert, sondern benutzt, um zu spekulieren. Und das ist das System, das wir heute haben. Die meisten Kredite entstehen dadurch, dass eine Bank einer anderen Bank Geld leiht. Da hat mit der Realwirtschaft normalen Hausbesitzern, die irgendwie Geld leihen wollen, um ein Haus zu bauen, oder mit normalen Fabrikbesitzern, die Kredite aufnehmen, um eine Maschine zu kaufen, hat das gesamte System fast nichts mehr zu tun. Sondern Bank A leiht Bank B Geld und Bank B leiht Bank A Geld. So ungefähr ist das System. Man könnte denken, das ist ein Nullsummenspiel. Nein, sondern durch dieses Hin und Her zwischen den Banken entsteht immer neues Geld, das dann eben benutzt wird, um auf den Finanzmärkten zu spekulieren. Und jetzt haben wir also eine riesen Geldblase, die dann auf einer relativ schwachen Realwirtschaft lastet und das Wachstum erdrückt. Das ist sozusagen das System, das wir hatten, bevor die Corona-Krise zuschlug. Und die verschärft dieses Problem jetzt noch, nicht? Also die Realwirtschaft bricht ein, man muss noch mehr Geld schöpfen, um die Realwirtschaft zu stabilisieren. Und oben drüber thront dieser Geldberg, den wir sowieso schon hatten und der ja weiter da ist und stabilisiert wird.
Aber ist nicht der Begriff Wachstum per se schon etwas gefährlich? Weil wenn ich jetzt eine Firma bin und ich produziere relativ gut, ich kann meine Waren gut verkaufen, ich nehme ordentlich ein, dann ist das System ja so gestrickt, das kapitalistische, dass ich wieder investieren muss. Ansonsten zahle ich ja wohl ziemlich viel Steuern. Und das heißt, ich muss also noch mehr produzieren. Ich muss dann gleichzeitig das mit einer ordentlichen Werbung versehen, damit die Menschen meine gesteigerten Produkte also auch kaufen. Das heißt, ich kann zum Beispiel suggerieren, meine Produkte sind verbessert. Sie bringen also Verbesserung den Menschen. Ob sie es dann wirklich tun, ist noch dahingestellt. Oder ich erschließe mir neue Märkte, was dann alle tun. Das heißt, dann werden irgendwann die Märkte knapp. Also eigentlich hat dieser positiv besetzte Begriff Wachstum, den wir ja positiv kennen aus der Natur, Pflanzen wachsen, Kinder wachsen und so weiter, hat ja eigentlich auch eine Kehrseite, wie wohl sie auch in der Natur eine Kehrseite hat, weil jedes Wachstum endet eigentlich irgendwann auch wieder in der Vergängnis. Also das ist ja ein Kreislauf, der einfach so da ist in der Natur und den wir Menschen ja nicht einfach für uns, also für unsere Gesellschaft neu definieren können.
Sie haben natürlich recht, Wachstum ist ein problematischer Begriff, aber bevor man auf die Probleme kommt, glaube ich, muss man ja erstmal sehen, warum alle Wachstum schön finden, nicht? Also Wachstum bedeutet eben Wohlstand. Wir sind alle reicher als unsere Vorfahren, die um 1800 gelebt haben. Und dieser Wohlstand hat auch viele immateriellen Folgen, die wir alle gut finden. Also nur ein paar Beispiele. Die Lebenserwartung hat sich verdoppelt, liegt jetzt in Deutschland bei über 80 Jahren. Sowas wie Gleichberechtigung von Frauen, Minderheiten, Behinderten und so weiter, Homosexuellen, das gibt's auch nur in Ländern, die Wohlstand haben. Oder auch sowas wie Demokratie, das kann man weltweit sehen, ist erst möglich als Realität, wenn es Wohlstand gibt. Das heißt, der Wohlstand hat ganz viele positive Effekte. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, was ist eigentlich dieser Wohlstand? Was ist eigentlich dieses Wachstum? Dann ist es natürlich, wie Sie eigentlich schon angedeutet haben, letztlich ist es der Einsatz von Energie. Und man kann nicht die ganze Zeit fossile Energie benutzen und CO2 freisetzen. Das kommt an seine Grenzen und diese Grenzen erleben wir jetzt. So banal es ist und so traurig, nicht? Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Und so schön der Wohlstand war, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie man ihn kompatibel macht mit dem einen Planeten, den wir besitzen. Also noch eine Zahl, die das Drama eben illustriert, nicht? Im Augenblick ist es so, wenn man jetzt mal Deutschlands Teil an der Erde anguckt, dass wir so tun in Deutschland, als könnten wir drei Planeten verbrauchen. Es gibt nur eine Erde. Und dass das ganze System noch nicht kollabiert, liegt natürlich nur daran, dass andere Kontinente, beispielsweise Afrika, noch nicht einen ganzen Planeten verbrauchen, wenn man jetzt deren Anteil an der Weltgemeinschaft anguckt. Sonst wären wir hier sowieso schon am Ende. Und das geht auf gar keinen Fall so weiter. Und vor allen Dingen, das Irre ist ja, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Also wenn man jetzt mal für sich vorstellt, Deutschland würde so pro Jahr 1,7% wachsen, dann würden wir in 40 Jahren schon das Doppelte herstellen. Also es wäre dann sozusagen ein kumuliertes Wachstum von 100%. Das würde aber bedeuten, dass wir 6 Planeten verbrauchen. So, und wenn man dann sagt, okay, es gibt ein bisschen Ökostrom und überhaupt Umweltschutz und so, dann verbrauchen wir vielleicht nur 4,5 Planeten. Aber wir haben immer noch nur eine Erde. Das heißt, es ist völlig klar, dieser Kapitalismus, so schön er war, kommt an sein Ende.
Also wenn man sich's genau bedenkt, müsste man ja auch den Begriff Wohlstand nochmal untersuchen oder ausdifferenzieren. Wir sagen zwar immer, wir leben in Deutschland in einer Wohlstandsgesellschaft, was generell stimmt, aber der Wohlstand ist schon sehr verschieden, wie gesagt, ausdifferenziert. Also solange es in Deutschland Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie ihren Alltag finanziell bestreiten, die von Hartz IV leben müssen, die also viel zu wenig Geld für ihre körperlich und geistig sehr schwere Arbeit bekommen, und auf der anderen Seite Menschen so viel Geld bekommen pro Jahr, die sie eigentlich nicht ausgeben können. Und ich spreche jetzt nur von privatem Geld, also nicht von Geld, das eine Firma sozusagen erwirtschaftet. Ist nicht auch da nochmal etwas kritisch zu hinterfragen, wenn wir immer so einfach diesen Begriff Wohlstandsgesellschaft benutzen? Wir haben immer sofort das Bild, ja, die europäischen Länder, denen es vergleichsweise gut geht, im Vergleich zu einigen asiatischen oder afrikanischen Ländern. Aber reicht das eigentlich aus, dieser Ansatz?
Nee, also wo Sie natürlich völlig recht haben, ist, dass Deutschland eine sehr ungleiche Gesellschaft ist. Also man kann mühelos sagen, dass Deutschland eine Klassengesellschaft ist. Und da gibt es ja eindrucksvolle Zahlen. Also zum Beispiel das oberste 1%, das reichste Hundertstel, hat geschätzt 33% des Volksvermögens. Während die untere Hälfte, also die unteren 50%, haben eigentlich gar nichts. Und die unteren 70%, also das ist ja dann die gesamte Mittelschicht und eigentlich auch die gesamte Unterschicht, alle zusammen, haben 9%. Das heißt, der gesamte Reichtum in dieser Gesellschaft konzentriert sich auf die oberen 30%. Und davon haben dann das oberste 1% schon mal so ungefähr die Hälfte. Ne? Das ist also wirklich extrem. Und ich bin auch absolut dafür, dass man den Reichtum und das Einkommen gleicher verteilt. Nicht? Und da muss man auch gar nicht kreativ werden, sondern man muss einfach nur die Instrumente der Vergangenheit nutzen, die alle sehr gut funktioniert haben, wo man dann die neoliberale Revolution hatte ab den 80ern. Also was einfach gut funktioniert, ist hohe Spitzensteuersätze, Vermögenssteuern, hohe Erbschaftssteuern, hohe Kapitalertragssteuern, hohe Körperschaftssteuern. Wenn man also ordentlich den Reichtum besteuert, dann ist die Welt schon mal viel gleicher. Und gleichzeitig muss man dafür sorgen, dass die Löhne mit der Produktivität steigen, also die Löhne mit dem Wachstum steigen. Und dann ist es relativ gerecht. Dann ist die Welt immer noch nicht gleich, aber es ist sehr viel gerechter. Was man allerdings sehen muss, das ist sozusagen zynisch gesprochen der Nachteil: je gleicher eine Gesellschaft ist, desto mehr Umwelt verbraucht sie. Nicht? Denn es ist ja klar, wenn jetzt die Hartz-IV-Empfänger, die Niedriglöhner, wenn die alle mehr Geld hätten, was wirklich gerecht wäre, nicht, dass man mich missversteht, dann würden die alle mehr konsumieren, mehr verbrauchen, mehr fliegen und würden also mehr Umweltverschmutzung anrichten. Das spricht nicht dagegen, eine gleiche Gesellschaft zu wollen. Aber man muss wissen, dass man in dem Moment, wo man Gleichheit organisiert, auch gleichzeitig den Ausstieg aus dem Kapitalismus organisieren muss.
Könnte es sein, dass wir uns da in dieser Hinsicht vielleicht viel zu sehr nur auf ökonomische Fragen beschränken? Müssten nicht diese ganzen ökonomischen Fragen immer gleichzeitig zusammengebunden werden mit Fragen nach sozialen Werten, nach humanen Werten, nach ethischen Werten? Also dass man eigentlich nie die Ökonomie nur als solche betrachtet?
Ja, natürlich, unbedingt. Das ist so, weil der Kapitalismus ist auch eines seiner faszinierenden Phänomene, ist ja kein Wirtschaftssystem. So wird er immer beschrieben, aber das ist er nicht. Sondern der Kapitalismus ist ein totales System. Es gibt nichts, was der Kapitalismus nicht verändert. Und sehr viele Dinge davon sind sozial, also haben auf den ersten Blick mit Wirtschaft gar nichts zu tun. Also beispielsweise, wen man heiratet, wie man seine Freizeit gestaltet, wie man seine Kinder erzieht. Das ist alles, alles völlig anders als zu Zeiten des Feudalismus, also als der Adel geherrscht hat, als der König das Sagen hatte. Nichts ist so in unserer Welt wie in der Welt unserer Vorfahren vor 200 Jahren. Und daran sieht man eben, dass der Kapitalismus alles verändert. Das ist auch ein Sozialsystem. Und man muss, wenn man sagt, ja, okay, diese Wachstumsorientierung funktioniert nicht mehr, dann muss man tatsächlich alles verändern und neu nachdenken. Und genau deswegen ist es aber auch so schwer, aus dem System auszusteigen oder jetzt plötzlich Klimaschutz zu machen, weil wir das Außen von diesem System ja nicht kennen. Wir sind ja alle in diesem System sozialisiert worden und können uns das andere nicht vorstellen. Und auch die Leute, die in der DDR gewohnt haben und den Sozialismus kennengelernt haben, haben, so unwahrscheinlich das klingt, ja nicht wirklich etwas anderes kennengelernt, sondern letztlich so eine Art verzerrte Version des Kapitalismus, weil der Sozialismus ist ja eine Reaktion auf den Kapitalismus. Das war sozusagen die Idee, man macht es irgendwie anders, indem man eben kein Privateigentum hat, sondern staatliches Eigentum. Aber ansonsten hat man ja sehr viel direkt vom Kapitalismus übernommen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt an Stalin denkt und seine Idee mit der Schwerindustrie, dann ist es ja nicht so, dass der Kommunismus die Schwerindustrie erfunden hätte, sondern Stalins Idee war, er klaut Ideen aus dem Westen und transportiert sie nach Russland. Und der einzige Unterschied war dann, dass das aber dem Staat gehört hat. Und ansonsten war es eine normale Diktatur. Dadurch, dass der Kommunismus eigentlich nur eine unvollständige Reaktion auf den Kapitalismus war, hilft das jetzt auch gar nicht weiter, sich da noch näher mit zu beschäftigen oder zu sagen, das war das andere. Nein, das war nicht das andere. Der Sozialismus ist eine Geburt des Kapitalismus in gewisser Weise. Aber jetzt müssen wir wirklich was völlig Neues produzieren. Und das wird schwierig.
Der Kommunismus als solcher ist ja eigentlich nie wirklich in die Realität überführt worden, sondern der ist ja eigentlich bis heute eine Utopie. Kommunismus geht ja davon aus, Kommune, Gemeinschaft, Gleichheit, also dass die Lebensbedingungen, Lebensverhältnisse doch für alle relativ homogen sind. Das hat im Sozialismus überhaupt nicht geklappt. Also das ist so ziemlich gegen den Baum gegangen. Stalin war so das ganz scharfe andere Extrem. Aber trotzdem so als Utopie, als Grundgedanke, wäre er noch tauglich, der Kommunismus? Könnte man ihn weiterentwickeln? Diese Idee der Gleichheit, auch ökonomischen Gleichheit, der Gleichheit der Lebensverhältnisse, der gegenseitigen Achtung, der Anerkennung und des gemeinschaftlichen Lebens in einer förderlichen und humanen Menschengesellschaft.
Was man jetzt ganz sicher weiß, ist, dass die Planwirtschaft, die zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, also das ist genau das, was Stalin angeführt hat, dass das nicht funktioniert. Da haben Sie völlig recht. Nur eine Variante, wie man Gesellschaft gestalten kann. Man hat ja schon verschiedene Versuche gestartet, mehr Gleichheit zu erzeugen. Und einige davon haben sehr gut funktioniert. Der berühmteste Fall kommt ausgerechnet aus Amerika, nicht? Der New Deal von Roosevelt, wo man eben sehr hohe Steuern für die Reichen hatte, was tatsächlich dazu geführt hat, dass die Gleichheit enorm zugenommen hat. Deswegen könnte man sagen, die Besteuerung, so wie sie in Amerika ab 1933 eingeführt wurde und dann auch noch lange, das ist ja auch interessant, unter den Republikanern fortgesetzt wurde, also auch unter Eisenhower oder so, der ja Republikaner war, hat sich bei den Steuern überhaupt nichts verändert. Das war weiterhin so wie unter Roosevelt. Das könnte man natürlich einfach wieder einführen und dann wüsste man ja schon, was das Ergebnis wäre, weil man es schon einmal erlebt hat. Und das wäre schon mal gut. Womit man auch mehr oder minder erfolgreiche Erfahrungen gemacht hat, sind Genossenschaften. Also ich selber arbeite ja auch bei einer Genossenschaft, bei der TAZ. Und da hat sich gezeigt, was wirklich gut funktioniert, also in der Geschichte hat man auch erforscht, sind Konsumgenossenschaften. Dazu gehören zum Beispiel Wohnbaugenossenschaften. Also jeder hat am Ende eine Wohnung und wohnt da drin, das ist also Konsum. Aber das läuft super, Wohnungsbaugenossenschaften. Davon könnte man auch heute viel mehr haben. Was nicht so gut funktioniert, sind Produktionsgenossenschaften. Darauf sind die Arbeiter schon in dem 19. Jahrhundert gekommen, dass es doch eigentlich nicht so genau zu erkennen ist, wozu man eigentlich einen Kapitalisten braucht. Das könnte man doch auch selber organisieren als Arbeiter. Und man kann ja auch als Arbeitergenossenschaften Kredit aufnehmen, eine Maschine bauen und fertig. Aber die Produktionsgenossenschaften sind im 19. Jahrhundert schon alle wieder eingegangen, weil es dann ein Problem gab, das man nachvollziehen kann. Nämlich in der Genossenschaft ist ja jeder Genosse gleich. Produktion erfordert aber Hierarchie und auch Entscheidung. Und das beißt sich aber mit der Idee, dass alle Genossen gleich sind. Und die meisten Genossenschaften sind eingegangen, weil sie dieses Spannungsverhältnis zwischen Hierarchie, Entscheidung und Gleichheit nicht lösen konnten. Was das nur zeigt, ist, es gab schon viele Experimente, über die man auch immer wieder nachdenken kann. Es gibt ja auch soziale GmbHs und so weiter. Da müsste man auf jeden Fall auch kreativ werden. Aber auch da muss man sagen, gibt es insgesamt doch relativ wenig Modelle, nicht? Also die meisten von uns wursteln weiter in dem System, so wie wir es kennen, sprich im Kapitalismus.
Darf ich Sie abschließend nach Ihrer Utopie fragen? Wie würden Sie sich eine gut funktionierende, wirtschaftlich gut basierte Gesellschaft vorstellen?
Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abschreckend, was ich jetzt noch zum Besten geben will. Aber ich habe mich lange gefragt, okay, wie kann man sich denn diesen Umstieg in eine ökologische Kreislaufwirtschaft vorstellen? Denn das bedeutet ja nichts anderes, das muss man sich ja ganz klar machen, als dass man den Kapitalismus, den wir jetzt haben, schrumpfen muss. Also im Augenblick, wie gesagt, verbrauchen wir mit unserem System 3 Planeten. Es gibt aber nur eine Erde. Das heißt, am Verzicht führt überhaupt kein Weg vorbei. Das Ganze muss runtergefahren werden als System. Und jetzt ist aber das Problem, dass man schrumpfenden Kapitalismus eigentlich noch nie gesehen hat, nicht? Sondern man hat eigentlich nur einen wachsenden Kapitalismus erlebt. Ja, selbst Krisen, das gab es ja mal wieder, Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, selbst Krisen übersteht der Kapitalismus, das weiß man inzwischen, das ist nur eine Frage der Zeit, aber dann wächst er wieder. Das ist also ein unheimlich dynamisches System. Jetzt ist also die Frage, wie kriegt man schrumpfenden Kapitalismus hin? Und das einzige Mal, wo man das gesehen hat, auch mit großem Erfolg, war jetzt ausgerechnet in der Kriegswirtschaft der Briten von 1939 bis 1945. Um so ein bisschen das Szenario darzustellen, also die Briten hatten ja nicht wirklich gedacht, dass der Zweite Weltkrieg ausbricht, weil sie dachten ja, sie könnten Hitler befrieden, indem sie ihn Österreich überlassen und das Sudetendeutschland. Und der Moment, wo die Briten verstanden haben, dass das eine Fehlkalkulation war, war März 1939, als Hitler in Prag stand, wo er aber eigentlich nichts zu suchen hatte. So, und da war klar, okay, es kommt zum Weltkrieg, der dann ja auch am 1. September 1939 ausgebrochen ist, als Hitler auf Polen zumarschiert ist. So, und das Problem der Briten war, sie waren nicht richtig vorbereitet und mussten jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz viel Militärprodukte herstellen, weil ja klar war strategisch, dass Hitler versuchen würde, Großbritannien einzunehmen, weil er sonst den Zweiten Weltkrieg nicht gewinnen konnte. Jetzt mussten die Briten also innerhalb kürzester Zeit ihre Friedenswirtschaft schrumpfen, um dann Kapazitäten freizuräumen, um Panzer und Ähnliches zu bauen. Und dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, das ist wirklich sehr interessant als Modell. Und ich glaube, dass das auch für uns künftig sehr ähnlich laufen wird, weil die Briten haben eine Planwirtschaft eingeführt, die völlig anders war als das, was sich in den kommunistischen Ländern abgespielt hat. Denn diese Planwirtschaft lief so, dass Unternehmen, Läden, Restaurants, das blieb alles privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird an Konsumgütern. Und er hat die Verteilung übernommen. Also der Staat hat sehr stark gesteuert. Ich glaube, das ist die Welt, auf die wir auch wieder zulaufen werden. Also so eine Art private Planwirtschaft, die aber, das ist vielleicht auch noch wichtig, immer eine Demokratie geblieben ist. Die Leute haben ja immer Angst, wenn sie hören, dass der Staat eingreift, um ökologisch zu steuern, dass dann die Ökodiktatur kommt. Das ist nicht zwingend, nicht? In dem Moment, wo alle verstehen, dass das hier ums Überleben geht, das ist ja bei der Klimakrise auch so, dann könnte man das auch demokratisch organisieren, dass man irgendwie umsteuert.
Vielen Dank, Ulrike Herrmann, für das Gespräch. Und ich würde Sie sehr gern in 10 Jahren nochmal zum gleichen Thema befragen.